Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. OK Beat.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren 1034. Ausgabe des OK Beat heute am 14. Juli 2022. Ich bin Produzent Rolf Genzig und ich habe die K.A. Sieberg hier, meine Handschrift, hallo. Und den Oskar Siemanns, richtig?
Genau, hallo.
Okay, richtig gemerkt und richtig abgelesen vor allem. Schön, dass ihr da seid, die Partei Volt. Wir unterhalten uns nach der ersten Musik miteinander. Schön, dass es geklappt hat.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Und der Hinweis, der mich hier noch gestattet, zeitgleich mit dieser Sendung, hier läuft bei Rock Radio jetzt die Wiederholung der letzten Woche mit der Katholischen Hochschule für Sozialwesen. Aus meiner persönlichen Hitkiste gibt es heute Pete Seeger, Kisses, Sweeter Than Wine. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ab geht's. Der OK Beat bei Alex auf 91.0 und die Partei Volt habe ich hier, jetzt habe ich vergessen umzublättern. So, was ist die Partei Volt?
Ja, wir sind eine paneuropäische Partei.
Mhm. Paneuropäisch heißt?
Genau, also sozusagen wir sind in 31 oder 30 Ländern aktiv, jedem EU-Member-Staat sozusagen, Mitgliedstaat plus Schweiz und mittlerweile auch Großbritannien als nicht mehr Mitgliedstaat.
Mhm. Also auch da sind wir noch vertreten.
Genau, auch da sind wir noch vertreten und mittlerweile auch in der Ukraine, glaube ich, ganz neues Chapter von uns. Also wir nennen die sozusagen die Mitgliedsparteien-Chapter. Mhm. Und sind sozusagen aus dem Brexit heraus entstanden, wo für viele so auf einmal der Punkt war, irgendwie verändert sich Europa in eine Richtung, die wir richtig uncool finden. Also einmal, dass sich Staaten abspalten, der aufstrebende Populismus sozusagen, wo unsere drei GründerInnen Andrea, Damian und Colin gesagt haben, da müssen wir was gegensetzen und haben Volt gegründet und haben das sozusagen als europäische Partei aufgebaut, paneuropäisch und sind dann sozusagen die Stufen nach unten gegangen, haben auf den nationalen Ebenen Parteien gegründet und mittlerweile auch auf den lokalen Ebenen, wie in Berlin sozusagen.
Ihr nehmt mir quasi eine Frage vorweg, die ich für später hatte. Wollen wir mal kurz auf die Struktur der Partei eingehen? Seid ihr, ich sag mal, das deutsche Parteienreich kennt ja nur eine Art und Weise, wie eine Partei aufgebaut werden sollte. Wie seid ihr aufgebaut und ist das in anderen Ländern eventuell anders?
Also wir haben insgesamt ein europäisches Dach quasi, also Volt Europa, und das ist auch das Mapping of Policies, danach richten wir alles aus. Also Mapping of Policies ist jetzt vielleicht ein schlaues, schönes englisches Wort für eigentlich Parteiprogramm. Das ist insgesamt unsere Grundwerte. Genau. Okay. Und darauf bauen wir alles andere auch auf, also von unseren anderen Chaptern, wie Oskar eben erklärt hat. Das heißt, unsere Parteiprogramme dann auf nationaler Ebene und sogar auf lokaler Ebene. Jetzt beispielsweise in Berlin hatten wir letztes Jahr die BVV-Wahl, die Bezirksverordnetenversammlung. Das richten wir dann auch danach aus. Also das heißt, es bricht sich alles immer ein bisschen weiter runter. Und in jedem Land sind wir ähnlich aufgebaut. Das heißt, wir haben eben dieses Programm, was sich am Mapping of Policies orientiert. Aber wir überlassen es den eigenen Ländern zu sagen, okay, wie viele andere Chapter wollt ihr noch gründen innerhalb der Länder? Wollt ihr das irgendwie pro Region machen? Oder jetzt in Berlin als Stadtstaat beispielsweise haben wir eine andere Rolle als NRW. Und dann ist es halt ein bisschen anders. Aber insgesamt ist es die gleiche Struktur. Und das ist auch genau dieser paneuropäische Charakter. Also egal, wo du hingehen würdest, in Europa zu Volt, du würdest pure Meno dieselben Strukturen finden und auch immer wieder dieselben Inhalte.
Da finde ich euch dann auch überall.
Oh, ja. Leider können wir nicht so viel reisen, aber wenn es ginge, dann ja.
Genau. Und alle europäischen Länder, jetzt wirklich alle in der EU und noch mehr, ja?
Ja, genau. Ja.
Genau. Auch Großbritannien, bevor es Brexit gab. Dann leider ist aber was dazwischen gekommen. Aber das war für uns kein Grund. Tatsächlich war das eher eine Befeuerung, noch zu sagen, dann bauen wir das weiter aus. Also das war ja auch dann so der Ursprungsgedanke, warum Volt sich so gegründet hat. Und nur weil sie nicht Teil der EU sind, heißt es nicht, dass sie nicht Teil unserer europäischen Wertegemeinschaft sind, um ganz romantisch zu werden.
Wann ging denn das los? Überhaupt 2006 oder 2016?
2016 war der Brexit und Volt hat sich dann formiert in 2017. Also wir durften dieses Jahr im März 5 Jahre Geburtstag feiern, haben wir auch gemacht.
Mit einem Wodka, das wollte ich mal. Wir haben ein eigenes lila Wodka kreiert dafür, das fand ich ganz toll.
Wodka, da habe ich, das muss ich doch mal, Moment, wo habe ich ihn da?
Darauf trinken wir jetzt ein.
Das war
jetzt
der Spruch.
bitte. Genau, Ja, und dementsprechend hat sich das immer weiter aufgebaut. Also erst war natürlich Volt Europa in den Ländern Deutschland, Italien und Frankreich sozusagen, weil die GründerInnen da herkamen sozusagen aus diesen drei Ländern und hat sich dann immer weiter aufgebaut. Mittlerweile sind sie sehr gut in den Niederlanden vertreten, im nationalen Parlament mit mehreren Abgeordneten. Bulgarien waren wir jetzt in der Regierungskoalition mit drin, die hat sich ja wieder also aufgelöst sozusagen und muss nochmal neu gewählt werden. Und so Stück für Stück arbeiten wir uns davor. In Deutschland haben wir sehr viele kommunale MandatsträgerInnen, auch Grüße nach Frankfurt, wo unsere Dezernentin Aileen sitzt, für genau Digitalisierung, Teilhabe und europäische Angelegenheiten und genau.
Und Italien auch noch stellvertretende Bürgermeisterin. Wow. Ich glaube nicht, dass sie jetzt zuhört, aber ansonsten liebe Grüße nach Italien. Genau.
Wie kommuniziert ihr bei Veranstaltungen? Gibt es da eine Esperanto oder Englisch? Oder wie macht ihr das?
Über Englisch. Ich wollte gerade sagen, über World Language. Manchmal mit den ganzen Abkürzungen, die wir nutzen, wäre das auch in Ordnung, das so zu nennen. Wir auf Englisch. Also unsere Working Language ist auch Englisch. Zumindest auch, wir haben ja einen internen Space, wo wir dann kommunizieren. Diese ganzen englischen Worte. Ne? Also wir haben interne Kommunikationskanäle.
Danke.
Bitte. Da sprechen wir Englisch mit den anderen Ländern. Aber untereinander jetzt bei World Deutschland sprechen wir natürlich Deutsch. Aber trotzdem sind auch unsere Programme immer auf Deutsch und Englisch, meistens auf allen europäischen Sprachen sogar, weil wir auch den europäischen Charakter wahren wollen. Und wir möchten es ja auch möglich machen, für alle überall teilnehmen zu können.
Und wie findet ihr euch dann da zusammen? Gibt es da irgendwelche speziellen Foren oder so?
Genau, es gibt unterschiedliche Gruppen, die man sozusagen erstellen kann auf unserer Plattform, je nachdem, in welche Richtung das geht. Also wenn man jetzt sozusagen an einer Policy oder einer politischen Forderung arbeitet, gibt es natürlich Leute, die da sehr interessiert sind und motiviert und die schließen sich dann einmal in einer Gruppe zusammen und kommunizieren darüber, auch über Videotelefonien, ne, Google Meet, Zoom, was auch immer, was man da nehmen möchte. Und genau, so arbeiten die Konzepte und dann treffen wir uns natürlich einmal jährlich auf unserer General Assembly, also einmal die Vollversammlung. Jeder, der kommen möchte, kann da kommen. Dieses Jahr wird es in Prag sein, letztes war in Lissabon.
Lissabon, ja.
Genau, und da werden dann sozusagen mal soziale, also persönliche Austausche gefördert und es ist immer wieder schön, Leute da zu treffen.
Und ich glaube, der Vorteil ist auch, dass unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, sich nicht lokal einzubringen. Also man kann entscheiden, ich habe Lust, mich auf Berliner Ebene mit Thema Wohnen zu beschäftigen oder man sagt, nee, ich bin zwar in Berlin, aber ich habe doch Lust, irgendwie Policies zu schreiben für die Bundestagswahl auf Deutschland-Ebene oder man sagt, eigentlich hätte ich doch Lust, am Europawahlprogramme zu schreiben. Und das ist alles auch möglich. Dadurch, dass wir eh remote arbeiten bei allen Dingen oder zumindest hybrid, ist es auch immer möglich, dass man von überall mitarbeiten kann.
Ich wollte gerade sagen, Europa kann ja doch sehr groß sein.
Kann groß sein, ja. Das geht aber alles immer hybrid, ja.
Okay, wir unterhalten uns gleich weiter nach der nächsten Musik, die aus Berlin kommt, Ice Cream in the Rain. Der OK-Beat ist da, das Ganze bei Alex auf 91.0 und die Partei Volt ist da, die Kaha und der Icke und mein Name merken. Auf war ja, ich werde langsam alt. Wie heißt du?
Oscar.
Oscar, ah. Ja, ich werde langsam wirklich tuddelig. Warum sind kleine Parteien wie ihr so wichtig für die Demokratie?
Ja, das ist eine ganz spannende Sache, weil ja auch immer wieder die Frage ist, warum geht man nicht in etablierte Parteien? Ja. Und für uns ist halt der Punkt wichtig, dass man in der Gesellschaft was verändern will, auch neue Alternativen bietet. Und deshalb finde ich Kleinparteien relativ relevant, weil sie nochmal Impulse setzen können, je nachdem, wie sie ausgerichtet sind, auch sehr auf ein Thema oder einen Schwerpunkt, um da zum einen der Gesellschaft noch eine weitere Möglichkeit zu geben oder auch den etablierten Parteien nochmal zu sagen, hey, hier, der Punkt ist super wichtig und wir haben da Leute hinter uns, die für uns stimmen wollen würden und die dann sozusagen auch nochmal ja, zum Nachdenken anregen können.
Genau,
und sozusagen ja, der politischen Gesellschaft und der Gesellschaft insgesamt noch mehr Möglichkeiten zu geben und auch aufzuzeigen, es gibt weitere Möglichkeiten und Impulse für die Zukunft.
Ja, ich habe gesagt, als politisches Gegengewicht einfach. Ja. Ich glaube, ohne Kleinparteien würde man doch immer wieder in dieselben Muster dann verfallen und das ist. Und wenn es nur ein Impulsgeber ist für einen Diskurs, der in der Öffentlichkeit stattfindet, dann ist das schon dafür wichtig genug.
Weil wir gerade bei diesen kleinen Parteien, wie ihr seid, ihr habt ja da so eine Initiative aufgegriffen, die Ersatzstimme. Was hat denn das damit auf sich? Wir hatten das schon mal vor, ich glaube, 4 Wochen mit dem Steffen von euch. Aber ich denke, das sollten wir noch mal in ein paar Sätzen sagen.
Genau. Also,
Okay. Einer von euch, genau, wie auch schön.
Genau, die Initiative heißt Wähl doch, was du willst. Mhm. Und da geht es insgesamt darum, dass, wie viele ja von uns wissen, dass wir die erste und Zweitstimme haben, mhm, und dass es mit der 5%-Hürde oft dazu führt, dass viele von uns auf die sichereren Wahlen zurückgreifen, im Sinne von, sie greifen dann doch auf erst und Zweitstimme bei etablierten Parteien wieder auf ihre Wahl zurück, weil sie eben Angst haben, dass sonst, wenn man kleinere Parteien wählt, da zähle ich jetzt nicht nur uns dazu, auch genauso mhm, andere Parteien, das Risiko läuft, dass die Stimme doch verfallen würde, in großen Anführungsstrichen, das sehen die Menschen jetzt nicht hinterm Radio, aber in großen Anführungsstrichen verfallen würde. Und bei diesem System der Ersatzstimme geht es darum, dass man also ganz in der Nutshell, das ist noch viel ausgeklügelter und Steffen hat das ja schon erklärt, ansonsten auch gerne nochmal nachschauen auf der Internetseite, geht es darum, dass man sagen kann, man hat quasi eine Stimme, mit der man vielleicht eher was wagen möchte und jetzt sagen würde, ich wähle eine Kleinpartei, Volt oder sei es irgendeine andere mit meiner Erststimme, sollten die es aber nicht schaffen über die 5%-Hürde, dann fällt es auf eine andere Partei, auf diese Zweitstimme, die ich dann eben abgegeben habe, also die Zweitstimme oder Erststimme beispielsweise, auf die SPD oder ähnliche Parteien, dass ich das dann darauf wieder zurückfallen ließe. Und dann wäre die Stimme nicht verfallen, sondern man hätte die Möglichkeit, was zu probieren. Sollte es nicht klappen, fällt es zurück auf eine andere Wahl.
Gibt es das schon mal irgendwo oder noch nicht?
Ja, genau. Wir arbeiten ja auch nach den Best Practices und schauen sozusagen, wo funktioniert, also welche Länder machen schon was zu einem Problem, was wir auch haben, und sagen, bevor wir jetzt unsere ganzen Kapazitäten darauf verwenden, eine eigene Lösung zu erarbeiten, schauen wir doch erstmal, was gibt es bereits und wie kann das zum Beispiel in Berlin oder in Deutschland umgesetzt werden, und haben sozusagen den Schritt einmal kurz übersprungen und adaptieren das nur. Dementsprechend gibt es in den Niederlanden bereits, die da schon gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das heißt, es ist kein komplett neues Konzept, was auch noch nicht ausprobiert wurde, sondern das Konzept besteht schon und ja, hat da eigentlich ziemlich gut funktioniert oder funktioniert da immer noch ziemlich gut.
Da seid ihr jetzt quasi dran, das hier eventuell auch zu etablieren zu wollen, oder?
Ja. Wir möchten das gerne. Wir haben ja schon lange, das ist ja auch kein Geheimnis, gesagt, dass wir die 5%-Hürde und das Prinzip der 5%-Hürde für eher überholt halten. Das heißt nicht, dass wir gar keine Hürde wollen, sondern das heißt nur, dass wir denken, dass gerade wenn etablierte Parteien und große Parteien, auch wie die Linke, regelmäßig an der 5%-Hürde zu kratzen haben, fragen wir uns eben, wie soll das denn bei anderen und neueren Parteien überhaupt funktionieren? Also ich glaube, viele stellen sich dann so vor, dann haben wir wieder Weimarer Republikzustände, auf einmal Splitterparteien. So ist das jetzt auch nicht. Also es ist nicht so, dass man so schnell an diese Prozenthürde kommt, dass jetzt, um mal ganz transparent zu sein, das funktioniert nicht so schnell. Und wir denken das als Kleinparteien, ich glaube, das sehen auch andere Leute so unabhängig von Volt und ob sie mit uns übereinstimmen, dass irgendwann die demokratische Vielfalt ja auch darunter leidet. Ne? Also wenn man sagt, irgendwie werden immer wieder dieselben Parteien immer wieder scheitern an dieser Hürde, aber immer wieder dieselben kommen natürlich drüber. Und wenn dann eben genügend Menschen sagen, ja, ich traue mich jetzt irgendwie nicht da nochmal zu wählen, weil vielleicht verfällt meine Stimme. Also ich glaube, wenn wir jedes Mal einen Euro bekommen hätten im Wahlkampf für den Satz, oh, ich würde euch gerne wählen, aber die 5%-Hürde macht mir Sorgen, ja, dann stehen wir jetzt würden wir woanders stehen jetzt. Und das war so nochmal ein ausschlaggebender Grund, zu unserer ohnehin schon bestehenden Meinung zu sagen, das würden wir gerne angehen und das sehen wir unabhängig von uns als wichtiges Thema für die Demokratie. Das hat gar nicht nur was jetzt mit Volt intern zu tun, sondern deswegen ist ja auch ein bisschen losgelöster die Kampagne von uns, dass wir sagen, wähl doch, was du willst, Wahlreform.
Genau, auch gerade unter dem Hintergrund, im Saarland war ja, glaube ich, die Landtagswahl, wo wir jetzt ein Drei-Parteien-Parlament haben, zwei Regierungsparteien, eine Oppositionspartei. Das ist jetzt schwierig, dass da sozusagen ein Drittel der Stimmen einmal verfallen oder nicht vertreten sind. Und daher unterstützen wir auch diese Kampagne sozusagen.
Ich wollte ja gerade sagen, also es sind ja doch immer eine ganz hohe Prozentzahl, die an euch dann gewissermaßen gehen und die dann also damit nicht vertreten sind.
Richtig. Oder an sonstige.
Ja.
Das ist genau. Das ist ein großes Problem, absolut.
Und weil wir gerade bei Wahlen sind, das machen wir nach der nächsten Musik. Okay. Und ich habe da den Paul McCartney, warum nicht den mal? Ja, ich dachte mal wieder Paul McCartney zu spielen, wollte es da. Und wir waren gerade bei den Wahlen hängen geblieben. Es geht ja so dieses Gerücht herum, dass es eventuell Neuwahlen gibt in einigen Wahlkreisen. Wie steht ihr denn dazu?
Aus demokratischer Sicht auf jeden Fall notwendig. Ich glaube, wir alle wissen vom Wahldebakel in Berlin, BVV, AGH, Bundestag, wenn wir jetzt mal anfangen, das aufzuräumen, was da alles schiefgelaufen ist, von Wahlzetteln, die nicht da waren, Wahlzetteln, die in falschen Bezirken waren. Also ich habe damals kandidiert als Spitzenkandidatin für die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich war für 4 Stunden in Kreuzberg zu wählen, glaube ich. Das war natürlich nicht der Plan, dafür aber gar nicht in Charlottenburg. dann haben die Zettel für den Volksentscheid gefehlt. Ich glaube, dann haben einige, die noch nicht 18 waren, auf jeden Fall alle Sachen abgestimmt, was sie eigentlich ja nicht dürfen nach Wahlrecht. Mhm. LKWs sind verloren gegangen, der arme Kurier, der durch den Marathon fahren musste mit den Wahlzetteln.
Stimmt, das war ja da auch noch. Ja, stimmt.
Genau, also von vorne bis hinten ein absolutes Debakel. Mhm. Und wir haben bis heute, um ganz transparent zu sein, wir haben immer noch nicht die genauen Ergebnisse zur BVV. Ich glaube, das ist schon bezeichnend genug dafür, wo wir da stehen.
10 Monate her.
Richtig, aber die wissen es immer noch nicht genau. Wir haben auch noch einen Schätzwert, der liegt bei allen Bezirken gerade vor uns relativ gleich. Was uns schon sehr schnell stutzig gemacht hat, weil das kann nicht sein. Deshalb aus demokratischer Sicht ist das, glaube ich, unumgänglich zu sagen, man muss da Neuwahlen anstreben. Für uns als Kleinpartei hat das verschiedene Herausforderungen, die das so mit sich bringt.
Wie zum Beispiel? Erzählt mal.
Genau, es ist halt irgendwie finanziell und auch personell sehr, sehr schwierig, nach der Zeit jetzt nochmal eine neue Kampagne zu fahren, auch unter der Herausforderung, das relativ schnell machen zu müssen. Also so eine Kampagne baut sich ja langsam aus und auf. Und nach den jetzigen Sachen wäre für den Bundestag, der Ausschuss hat ja sich auf eine Empfehlung geeinigt, was noch abgestimmt werden muss, aber sozusagen im Herbst dann in die Abstimmung geht und dann im Frühjahr 2023 die Neuwahl in Berlin zumindest für 400 Lokale zur Bundestagswahl wäre, was für uns eine relativ kurze Zeit ist. Also unsere Mitglieder brauchen auch erstmal ein bisschen Ruhe nach der sehr anstrengenden Kampagne. Auch die SpenderInnen sozusagen, die haben ja für diese Wahl gespendet, ist halt die Frage, ob die nochmal die gleichen Mittel für eine weitere Wahl spenden können. Und da sehen wir die Herausforderung auch für Kleinparteien, weil wir finanziell nicht so gut aufgestellt sind wie größere Etablierte und auch personell schwächer sind nach so einer anstrengenden Kampagne.
Und ich glaube, gerade auf AGH, also Abgeordnetenhausebene und BVV-Ebene, ich meine, BVV wissen wir, gibt es jetzt noch keine weiteren Beschreibungen, die Wahl zu wiederholen, aber auf AGH-Ebene gab es ja genauso Verfassungsbeschwerde, die jetzt gerade beim Berliner Verfassungsgericht liegt und jetzt nach der Sommerpause soll da eine Entscheidung gefällt werden. Wir sind da auch voltintern, haben wir verschiedene Tendenzen, wo das so hinlaufen könnte. Ich, aus meinem Gefühl her, nach politischem Gefühl her, würde ich sagen, fast schwierig, das zu wiederholen, aber nach juristischer Sicht kann man es eigentlich fast nicht halten, es nicht zu wiederholen. Ja. Wir haben auch mit unserem Legal-Team drüber gesprochen, wir haben ja die Parteienfinanzierung bekommen auf Abgeordnetenhausebene, das heißt, wenn man 1% der Stimme erreicht, bekommt man ja diese Finanzierung. Würde für uns aber auch heißen, dass wenn wir sie nicht erreichen würden bei einer Neuwahl oder Wahlwiederholung, dass uns die Parteienfinanzierung für die Zukunft aberkannt werden würde. Und das heißt natürlich, dass wir dann damit noch mit weniger Mitteln dastehen. Was für uns natürlich finanziell, so was Oskar eben schon gesagt hat, die Situation sowieso nicht leicht für kleine Parteien noch erheblich erschweren würde.
Parteienfinanzierung heißt, davon werden nicht euer Rolls-Royce bezahlt, sondern was?
Plakate. Und Flyer und
politische Arbeit sozusagen.
Also wir sind ja ehrenamtlich, wir werden ja auch nicht, also wir bezahlen niemanden gerade bei Volt Berlin. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine Social-Media-Kraft einstellen und die auch bezahlen, aber wir machen vor allem, bezahlen wir ganz normales, ich glaube für Parteien Tagesgeschäft damit, genau. Was wir sonst nur aus Spenden finanziert haben oder eben aus Beiträgen von Volt Europa oder Volt Deutschland. Aber ja, so haben wir natürlich mehr Autonomie, wenn wir diese Finanzierung für uns selbst haben.
Das heißt also, Wahlen wären für euch also auch ein Kraftakt, der wohl kaum zu stemmen wäre, oder?
Ja, ganz ehrlich, ja. Ich weiß gar nicht, wie wir das stemmen würden, ob wir diesen Wahlkampf von vorne aufrollen könnten.
Ich glaube schon, nur unter anderen Bedingungen. Also ich glaube, es wären Leute, die sehr, sehr viel reingeben, sehr viel Engagement sowieso schon haben, die dann nochmal mitziehen werden, vielleicht auch nochmal neue Mitglieder, die sagen, okay, vielleicht für die auch ganz cool, weil die nächste Wahl sonst die Europawahl wäre, die ja noch ein bisschen hin ist, dass die nochmal diesen Wahlkampf-Vibe bekommen, aber generell doch herausfordernd, glaube ich.
Ja. Musst du auch gucken, was das für ein Zeitrahmen dann ist. Die Frage ist ja sowieso, wie viel Zeit gäbe es. Es gibt ja ganz klare Regeln, wenn man jetzt zu regulären Wahlen wählen geht und Wahlkampf macht, ab wann man Plakate aufhängen darf, bis wann die hängen dürfen und so weiter. Das wäre natürlich die Frage, ob das dann überhaupt da so gelten würde, ob man dann sagt, das fällt sowieso weg. Dann kann man natürlich den Straßenwahlkampf machen. Ich glaube, das wäre nicht unser Problem, das nochmal zu machen. Nee. Problematisch wären eher größere Dinge, wie wieder Plakate ausrollen, Plakate drucken lassen und so weiter und so fort. Das wäre eher problematisch.
Ja. Wobei diese Dinger ja auch wieder abgehängt werden müssen.
Richtig, genau. Innerhalb einer Woche eigentlich zu regulären Zeiten. Mhm. Was bei uns, wir haben 10.000 Plakate aufgehangen letztes Jahr mit vielleicht, ich sag mal, schon 40 Leuten.
Ja.
Und wir hatten dann eine Woche Zeit, 10.000 Plakate wieder abzuhängen.
Genau. Es hat knapp gereicht.
Hat knapp gereicht.
Ja. Aber die ein oder andere Nachtschicht.
Ja, das waren viele Nachtschichten hintereinander auf jeden Fall. Ja.
Bevor ich auf die Finanzierung von euch darauf zukommen will, wollte ich nochmal fragen, ihr habt gerade gesagt, der Straßenwahlkampf wäre nicht das Problem. Wie macht ihr denn das? Wie seid ihr sichtbar außerhalb auch von Wahlkämpfen?
Wir machen das vor allem durch verschiedene Informationskampagnen. Also wir etablieren uns ja nicht nur als Partei, wir sehen ja auch unseren Bewegungscharakter als sehr wichtig bei Volt. Das heißt, dass wir auch Inhalte, die jetzt nicht nur politisch gebrandet sind, nach vorne bringen, sondern auch ganz allgemein ein gemeinsames Europa. Jetzt zum Thema Ukraine, Krieg und Krieg in der Ukraine sind auch Sachen, die wir so vorantreiben, wo es jetzt gar nicht darum geht, dass wir uns nach vorne bringen, sondern eben da Diskussionsrunden gerne veranstalten, um andere Menschen, die nicht unbedingt aus unserer Bubble kommen, auch darüber zu informieren, was da passiert. Das sind Dinge, die wir machen, also Informationsveranstaltungen, dann viele informelle Austausch. Oskar und ich gehen viel auf Events und Diskussionsevents, waren jetzt zum Beispiel auch im Rathaus, als es zur Conference on the Future of Europe ging. Da haben wir uns dann auch nochmal mit ein paar Leuten unterhalten, das war auch sehr interessant. Solche Events, dann auf die Straße gehen, mit Menschen sprechen, tatsächlich ganz klassisch, gar nicht mehr Wahlkampf, sondern einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen weniger aggressiv als im Wahlkampf, dass jetzt die Leute angesprungen sind sonst, aber ein bisschen quatschen und so. Was findest du, ist denn gerade ein wichtiges Thema? Oder? Hab ich was vergessen? Hm.
Nee, ich hätte jetzt nur noch hinzugefügt, im Wahlkampf hatten wir unsere Plakatschlangen. Heißt, wo wir uns die Plakate einmal umgeschnallt haben, nennt sich sozusagen Sandwich-Plakat, eine Nachricht vorne, eine hinten und dann sozusagen mit Musik einmal durch die Straßen gezogen sind, als kleiner Demonstrationszug.
Ja. Coole Idee!
Ja. Es war, macht sehr, sehr viel Spaß, ist glaube ich immer sehr spannend und die Leute haben auch immer sehr interessiert geguckt. Also es war schön.
Ein Mitglied ist sogar Marathon gelaufen mit dem.
Wow.
Ja, das also schaut daran, Emily, ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber die ist den gesamten Marathon mit Plakat gelaufen.
Und das am Wahltag.
Oh. Ja, nee, das war davor noch Halbmarathon.
Genau,
Halbmarathon.
Da geht es okay, genau. Okay, okay, dann geht
das, ja. Ah, das ist ja noch schlimmer. Also nicht noch schlimmer, aber das ist nicht genauso schlimm wie Marathon.
Ja. Okay, wir unterhalten uns gleich hier über Sichtbarkeit und insgesamt. Ich habe davor die Andrea Motis mit ihrem Förderer John Chamorro. Der Okavit bei Alice Weiser und Sino ist halt bei dem Kopf vorlaufen. Aber hier hinten ist ja noch Applaus im Hintergrund bei der Musik gewesen. Also alles. Alles gut, Kram und Oskar von der Partei Volt. Wo waren wir eigentlich hängen geblieben? Bei der Finanzierung waren wir irgendwie oder noch
Sichtbarkeit.
Bei Sichtbarkeit, ja. Wie seid ihr sichtbar?
Also ich glaube, jetzt zusätzlich zu dem, was wir jetzt schon gesagt haben, mit rausgehen und ich glaube auch ganz plump Volt-Merch tragen. Also Volt-T-Shirts tragen, wenn wir unsere Aktionen machen in Parks, wenn wir irgendwo uns treffen. Wir treffen uns ja auch so gerne zusammen und verstehen uns ja auch gut, von daher sind wir da auch, genau, das hilft immer ganz gut, wenn man da Logos zeigt und Farbe bekennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten, ja, was ich eben ja schon mal angedeutet hatte, ich werde dann, oder wir werden ja auch öfter dann mal zu Workshops eingeladen, als Impulsgeberin oder als Expertinnen. Ich habe auch Europapolitik studiert, da ist es natürlich, dann kommt man in so bestimmte Netzwerke rein und dann mit der Volt-Perspektive hat man nochmal einen anderen Blickwinkel auf viele Dinge. Ich glaube, das sind so Sachen, die uns Sichtbarkeit verschaffen. Oder wie du jetzt gemeint hast, eben aus Wende dieses Grundrauschen erzeugen.
Dass man irgendwie auch in den Bezirken nochmal aktiv ist. Einfach nur zeigt, dass man da ist, mit Leuten spricht. Wir haben eigentlich immer regelmäßig Listening-Tours gemacht, also einfach auch mal gefragt, so zwischen den Wahlen, was beschäftigt denn die Leute eigentlich momentan wirklich in ihrem Bezirk oder in der Stadt, je nachdem, wo man ist. Und ja, genau. Und
da sind jetzt verschiedene Aktionen. Also wir hatten jetzt auch regelmäßig diese Cleanup-Aktionen in Neukölln, also auch einfach dieses, dass wir uns als Bewegung da auch etablieren wollen und einfach zeigen wollen, wir sind auch so da, wir möchten das jetzt nicht nur zu den Wahlen, dass wir hier alles lila machen, sondern uns ist auch zwischen den Wahlen wichtig, was passiert und wir sind da einfach dran und ich glaube, das merkt man jetzt in Berlin immer verstärkter, gerade wenn wir mit verschiedenen Inhalten immer wieder zu Veranstaltungen gehen, also es ist nicht selten, dass wir das Feedback bekommen, so ach, ihr macht ja schon viel, ihr habt ja auch wirklich gute Arbeit geleistet und ja, also ich meine, woher sollen die Leute das wissen? Natürlich werden sie sich jetzt nicht mit uns direkt unterhalten, aber ich glaube, da sind wir auf jeden Fall insgesamt einen sehr, sehr guten Weg und zum Glück darf ich auch ein großes Danke mal allgemein Richtung Volt und Volt Berliner, unsere Volunteers und Mitglieder. Ohne die wäre das niemals möglich. Auch beim CSD, das ist das nächste große Thema, nämlich am Samstag haben wir nämlich auch einen Wagen.
Echt, ja?
Ja, cool. Weil das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir da auch sichtbar sind, weil es sowieso ein großes Thema für uns ist.
Ja.
Und noch dazu viel Sichtbarkeit für uns dann auch dringend und also Spaß kann sowieso.
Das hoffe ich. Sichtbarkeit hängt ja auch zusammen mit Manpower. Wie viele Mitglieder, wenn ich mal die mich fragen darf, habt ihr denn?
Genau, wir sind auf Berliner Ebene 400 Mitglieder, genau, auf Deutschland-Ebene 4000 und Europa sind wir 22.000 Mitglieder, die einmal über die ganze EU verteilt sind.
Und die machen dann auch was, oder?
Ja, also ich glaube, das ist das, die machen auf jeden Fall viel und sehr, sehr viel, vor allem vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, was ich ja vorher schon meinte, dass wir alle ehrenamtlich da tätig sind, da passiert sehr viel und da ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter und das sieht man immer alles gar nicht so nach außen, was manchmal auch, glaube ich, schwierig ist, weil natürlich intern muss auch viel verwaltet werden, viel geklärt werden, bevor man nach außen treten kann. Aber die machen sehr, sehr viel, klar. Ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass alle 22.000 jeden Tag, was wir wollen, machen. Aber zumindest die Unterstützung viele. Doch sehr, sehr viele. Ja. Also muss man schon sagen, da ist viel Eigenmotivation, viel Antrieb dahinter. Also wirklich viel. Ich glaube, sonst hätten wir auch es niemals geschafft, so schnell ins Europaparlament zu kommen mit Damian. Also der war dann ja auch Abgeordneter sehr schnell. Das war dann ja zwei Jahre, nachdem wir uns gegründet haben. Und der hat jetzt ja auch schon zwei große Reformen auf den Weg gebracht im Europaparlament als federführender Verhandler zur EU-Reform im Wahlrecht und einmal auch zur Vertragsänderung. Das waren alles Sachen, da hieß es, als wir uns gegründet haben noch, ja, fang mal an, das ist ja eine süße Idee. Und jetzt sind wir im Parlament damit erstmal durch und warten auf den Rat. Also ich glaube, das hätte auch niemand erwartet. Ich glaube, dass wir treffen einfach genau eine Kerbe und genau so einen Nerv, dieses unabhängig von dem, was wir fordern, auch dieses Politik-Neudenken, dieses Pragmatische, ein bisschen mehr handeln, weniger schnacken, ein bisschen mehr versuchen, mal agil zu sein, weil ich glaube, ein großes Problem ist, dass viele das Gefühl haben, dass wir stagnieren mit der Politik und nicht in der Lage sind, auf sich verändernde Situationen adäquat zu reagieren. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil wir behandeln Politik immer noch so, als wären wir im letzten Jahrtausend, versuchen immer noch genau dieses Langsame, und das ist es nicht. PolitikerInnen sind auf Twitter, auf Instagram, Sachen gehen schnell und die gehen Schlag auf Schlag. Und das behandeln wir aber noch nicht so. Und genau. Ich glaube, da schlagen wir genau rein, zu sagen, müssen wir aber, sonst kommen wir nicht weit.
Also die Kaiserzeit ist natürlich dabei vorbei.
Bisschen ja. Jetzt, ja.
aber ich komme ja nun aus einer relativ alten Partei, muss man so sagen. Wie ist denn bei einer so frisch gegründeten Partei die Altersstruktur?
Die ist relativ jung, also unser Durchschnittsalter sind 33, 34 Jahre, haben aber selbstverständlich auch in den, ich sag jetzt mal, älteren Jahrgängen Mitglieder und Mitgliederinnen. Es verteilt sich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also wir sind weder zu jung, wo man sagt, da sind jetzt nur Studierende drin, noch nur Leute, die gerade eher am Ende der Berufstätigkeit sind. Also ich glaube, es ist ziemlich gut ausgeglichen zwischen Leuten, die relativ jung sind, aber auch Leute, die Lebenserfahrung mitbringen.
Also ich glaube, sehr symbolisch steht dafür, als ich in Groningen Mitglied geworden bin, damals, als ich da studiert habe, als ich zu einem der ersten Volt-Treffen da kam, waren, glaube ich, zwei Leute, die waren 18, dann waren da drei, die waren so 20 bis 25, dann waren da zwei, die waren 75 und dann noch eine Frau, die war 30. Also ich fand, das war sehr, sehr bezeichnend für die kleine Gruppe, das war so, und alle haben über dasselbe Thema gesprochen und ich fand das total toll, dass man da dieses Intergeneration, sagt man das? Klingt schlau, ne? Dass man da diesen Austausch einfach hat und diesen Diskurs, der auch wichtig ist und ich glaube, notwendig sogar. Ich glaube gar nicht, dass das optional ist, das müssen wir machen. Und ich glaube, da kriegt man die besten Ergebnisse. Also meiner Erfahrung nach auch in Berlin, ich finde das immer toll, wenn ich auch von anderen dann lernen kann, die vielleicht schon auch länger in der Politik sind oder selbst vorher auch mal in einer anderen Partei gewesen sind, dass man da mal so hört, wie geht man eigentlich solche Probleme an oder wie macht man das eigentlich? Und das ist toll, wenn man da so einen Austausch treten kann.
Ja, gerade auch, finde ich, für die Jugendlichen, die ja teilweise immer Probleme haben, politisch wirklich Teilhabe zu haben, dass man denen viel mehr zuhört und auch viel mehr Möglichkeiten gibt, mitzugestalten, genauso wie den Alten, und daraus eine gemeinsame Position bildet, weil es schwierig ist, wenn man irgendwie die einen gegen die anderen ausspielen will.
Ja, sonst schaffst du auch keine Politik für alle. Also ich meine, das ist ja auch eines unserer Kernforderungen zu sagen, wir möchten auch einfach Politik machen für alle, was natürlich ein großes Thema ist, das wissen wir, das ist völlig klar. Aber ich finde, diesen Anspruch zumindest zu haben, dass Politik was ist, was nicht jemanden abhängen sollte oder ganze Generationen einfach mal pauschal abhängen sollte, ist was, was wir versuchen sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich meine jetzt mal, abgesehen von den politischen Sachen, die da als Symbiose entstehen, ich finde auch, also viele kommen ja auch privat dann so ins Gespräch und ich finde das auch total toll, wenn man dann über den Job mal redet und dann kommt da jemand und sagt, du, ich war ja lang genug in dem Bereich, mach das mal lieber so oder überleg mal, ob du das machst. Allein deshalb finde ich das auch schon sehr schön. Das ist auch so ein Gemeinschaftsgefühl dann, was sich da einfach schnell entwickelt.
Du hast gerade gesagt, mit dem Job, wie ist dann da die Struktur bei euch da? Habt ihr so ungefähr einen Überblick?
Also wir fragen jetzt nicht alle nach ihrer Tätigkeit, wenn sie
Mitglied werden. Den Akademiker oder ist es eher...
Genau, ja, wir sind momentan noch eher Akademiker, sehen den Punkt aber auch, dass wir natürlich da auch diverser werden wollen. Also es gibt ja unterschiedliche Diversitätssektoren und da ist uns auch wichtig, dass wir Leute nochmal ansprechen und auch zu uns holen, die nicht einen akademischen Grad haben, sondern ja, sag ich mal, handwerkliche oder Berufsausbildung, weil sie ein Großteil der Gesellschaft sind und wir da auch nochmal Input für unsere Policies haben wollen, wo wir ja hauptsächlich durch Listening Tours rankommen, aber es immer nochmal anders ist, als wenn jemand da wirklich an diesen Forderungen mitschreibt, als wenn man das nur nochmal zuhört und dann seine eigene Perspektive nochmal drauflegt.
Aber da haben wir auch, finde ich, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade bei der Listening Tour, wenn man halt mit Menschen ins Gespräch kam. Also es ist mir öfter passiert, dass dann Leute zu unseren Treffen gekommen sind tatsächlich und die gedacht haben, also das Gespräch angefangen haben mit, naja, ich kenne mich gar nicht so gut aus, weiß ich doch gar nicht zur Politik. Und dann habe ich gesagt, naja, du hast ja eine Meinung, oder? Findest du es gut, was passiert oder nicht? Bist du zufrieden oder nicht? Und dann so, ja doch, und dann natürlich haben die eine sehr gute Meinung, also was heißt sehr gut, aber eine fundierte Meinung. Und dann haben sie oft gesagt, ach, ich finde es toll, dass ich jetzt mal hierher kommen kann. Ich habe das Gefühl, kann ich ja doch ein bisschen mitsprechen und mit euch überlegen. Und ich glaube, das ist was, Thema wieder, da schließt sich der Kreis, Politik für alle, zu sagen, das Gefühl müssen wir, und das sehen wir als Volt, auch ganz, ganz klar als unsere Verantwortung, und das sollten meiner Meinung nach alle Parteien als Verantwortung sehen, da auch so eine Hürde abzubauen und das einfach so niedrigschwellig wie möglich zu halten, für Menschen sich politisch zu engagieren. Ich glaube, das hat noch eine zu große negative Konnotation fast, dieses politisch engagieren, dieses, ach, dafür muss ich studiert haben oder sonst was. Nein, musst du nicht. Überhaupt nicht.
Wir unterhalten uns gleich mal in deinem letzten Redeblock darüber, wie man euch kontaktieren kann oder wie man euch finden kann. Davor muss ich noch ein Jingelchen setzen und da gibt es die Anita O'Day und ich glaube, es ist dann Benny Goodman, der dann da zu Musik macht.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
Der Okamit bei Alex auf 91.0 und die Kamera ist von der Oscar ist da. Und wir wollten gerade, ich wollte dich gerade in eine Schublade stecken. Wo seid ihr denn politisch angesiedelt?
Genau, da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich in keine Schublade rein und die Verortung auf dem Parteienspektrum auch ziemlich schwierig ist. Also wir hatten es ja vorhin, dass viele etablierte Parteien oder die Politik eher noch funktioniert wie im vorletzten Jahrhundert und wir gerade in dieser dynamischen Welt eher agil agieren müssen und pragmatisch und nicht komplett ideologisch und sagen, wir ziehen jetzt nur unseres durch und sobald es ein bisschen abweicht oder von einer anderen Partei kommt, wollen wir das nicht mittragen. Deshalb haben wir auch in vielen Kommunen Koalitionen mit sehr vielen Parteien. Also da wollen wir uns eigentlich gar nicht verorten, sondern wir wollen pragmatisch und ja, agil transformativ vorgehen und die Gesellschaft insgesamt besser machen. Und ich glaube, da eine Positionierung innerhalb des Spektrums eher hinderlich ist, weil es dann doch immer wieder sagt, hier ist die Schublade, wir stecken euch da rein und damit sind wir auch fertig und wollen uns da nicht auseinandersetzen und genau das wollen wir auch aufbrechen.
Und ich glaube, das schließt auch den Kreis zu dem, was wir anfangs gesagt haben, dass es gerade an Agilität fehlt einfach im politischen System. Und ich glaube, liegt auch daran, ich meine, das sieht man ja auch gerade an den großen Volksparteien, die einfach, die viele Leute wissen gar nicht mehr, wo sie unterscheiden sollen. Ich glaube, sie fahren zwar ihre Ideologie, aber was ist denn die Ideologie? Und ich glaube, das ist gerade was auch gerade bei Volksparteien, haben wir die überhaupt noch? Was sind Volksparteien? Ich glaube, da fängt es schon an. Und dazu sagen, wir folgen immer dieser einen Ideologie, hat uns, glaube ich, auch in diese Pattsituation gebracht, in dieses, okay, jede Partei versucht, ihren Stiefel durchzufahren und dann versucht man irgendwie daran auch die Parteien zu unterscheiden, aber im Endeffekt führt das vielleicht nur dazu, dass man zwar einer Ideologie folgt, aber dass Probleme folgen ja keine Ideologien. Also Probleme können ja nicht immer nur mit einem Ansatz gelöst werden. Und ich glaube, das ist auch dieser pragmatische Ansatz, den wir eben haben, zu sagen, das heißt nicht, dass wir jetzt, Bäumchen wechsel dich oder wie das ist ein Sprichwort, ne? Dass wir so agieren als Partei und da jetzt irgendwie das machen, was uns gerade gut gefällt oder von dem wir denken, das funktioniert, sondern wir haben ja auch Grundwerte, auf denen wir basierend arbeiten. Und da gibt es auch ganz klare Sachen, die würden wir nicht machen und die machen wir. Und ich glaube aber, dass wir halt weggehen von diesem, wir haben nur grüne Antworten, wir haben nur lila Antworten, wir haben nur gelbe. Das funktioniert nicht, das haben wir erkannt und das möchten wir anders denken.
Wie kann man euch kontaktieren? Wo kann man euch finden?
Genau, wir sind sozusagen in allen Social Medias einmal vertreten. Also ihr könnt es auf Instagram finden unter Volt Berlin. Wir sind auch auf Twitter aktiv. Und wenn ihr ja eher so Leute seid, die online sich viel angucken wollen, gibt es unsere wunderschöne Website Mach Berlin Lila. Da sind wir einmal vertreten. Da gibt es auch nochmal die Wahlprogramme, Grundsatzprogramme zu lesen. Also wer da so ein bisschen inhaltlicher mehr reinsteigen will.
Auch unsere Wahlwerbespots, die kann ich sehr empfehlen. Die sind sehr cool geworden, beide auf Deutschland-Ebene und Berliner Ebene. Ansonsten könnt ihr Oskar und mir auch auf Instagram oder auf Twitter folgen, jeweils unter Kara Seeberg
oder Oskar Seemann
mit AE.
Genau. Und dann wäre noch der Hinweis, wir treffen uns auch immer regelmäßig, also ganz in Präsenz, wer Lust hat, mal einen sozialen Austausch. Das heißt, wir treffen uns jeden ersten Freitag immer berlinweit oder in den Bezirken, alle zwei Wochen an unterschiedlichen Orten. Und das findet man auch auf unserer Website nochmal im Kalender, wo wir Termine haben, die öffentlich einsehbar sind, wo man einfach hinkommen kann, mit uns ins Gespräch kommen kann und ja, sich austauschen kann.
Genau, jeder erste Freitag im Monat im Amrit in Mitte.
Genau.
Für diejenigen, die sich jetzt direkt mitschreiben möchten, dann warten wir auf euch.
Also ich habe gesehen, ihr seid wirklich bei Twitter vertreten als World Berlin, bei Instagram, bei Facebook seid ihr. Also man findet euch, wenn man will.
Sehr genau. Schnell.
Habt ihr noch eine Geschäftsstelle, wo man mal hingehen kann?
Ja, im Prenzlauer Berg, in der Corinna-Straße 34. Und da sind wir auch regelmäßig anwesend. Und da freuen wir uns auch auf Besuch, wenn ihr vorbeikommen wollt. Und, ja, sind wir auch meistens da.
Aber da ist ja auch keine feste Kraft, sondern das ist eigentlich auch nur Ehrenamt.
Genau.
Eine feste Kraft aus der Deutschland-Ebene ist im Büro, die ist immer da. Aber von uns auch Ehrenamt, ja. Aber unsere Jobs lassen es ja zum Glück zu, dass wir auch von anders arbeiten können. Dann geht das ganz gut.
Ja. Das heißt, ihr arbeitet wirklich alle noch voll und das.
Ja. Wir haben beide Vollzeitjobs. Ja, kannst du auch sagen, was du.
Ja, ich bin Lehrer, habe dementsprechend zum Glück gerade Sommerferien. Kann da ein bisschen.
Deshalb heute hier.
Genau. Ja, ich bin Politikberaterin.
Okay.
Ja. Ich habe nicht Sommerferien, aber ist okay.
Dann habe ich noch die letzte Frage, die Schlussfrage. Ich weiß gar nicht, ob ich die bei Steffen damals gestellt habe. Was habt ihr im Kühlschrank?
Oh, sehr spannende Frage. Mein Kühlschrankbestand schwankt immer sehr stark, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Heißt, sonst gibt es da immer relativ viel Gemüse, Käse. Oder in den anstrengenden Zeiten liegt da meistens eher gekühltes Wasser momentan drin. Und dann bin ich irgendwo auf dem Sprung und um irgendwie schnell einen Snack, weil ich zum nächsten Termin weiter muss.
Und Monte. Monte ist auch öfter bei mir.
Klar.
bei mir nicht im Kühlschrank, aber ich esse sehr viel Erdnussbutter und Tahin. Ich glaube, ich habe eine Sucht. Und Lakritze findet man auch immer bei mir. Die drei Sachen, sehr ausgewogen. Aber einen Apfel habe ich auch.
Okay, dann erstmal vielen Dank. Wir machen gleich noch die Verabschiedungsrunde. Also auf diese Musik hin dann doch noch vielleicht nochmal den hier.
Darauf trinken wir jetzt ein.
Genau. Vielen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid, Kara und Oskar, für die Partei Volt. Drücke euch die Daumen fürs nächste Mal. Empfehlt mich an andere kleine Parteien weiter. Ich möchte hier so eine kleine Runde machen, wo ich euch alle da draußen vorstelle. Meldet euch einfach mal bei mir.
Danke schön. Danke dir für die
Schönen
Zeit.
Schönen Sommer euch vor allem. Ja?
Dir auch.
Ja. Danke. Hier geht es dann weiter um 14 Uhr mit Indie Royal, um 15 Uhr gibt es Macht was, Pommes Rot-Weiß gibt es am nächsten Dienstagabend um 23 Uhr bei rockradio.de und ihr wisst, ab ca. 0 Uhr wird es dann die Geschichte zur guten Nacht geben. Weitere Termine findet ihr auf meinem Blog olfgensrich.wordpress.com. Der OKBeat in der nächsten Woche, da habe ich keinen Gast, sondern ich gehe hier nochmal in die musikalischen Doppelgänger hinein, wo ich dann jeweils zwei, drei Versionen eines Stückes nacheinander spiele. Also es wird nächste Woche sehr musikalisch, es ist ja auch Sommerpause. Produzent Olf Gensrich wünscht euch eine angenehme, eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche, schwitzt nicht zu viel ab der nächsten Woche. Und ja, dann bis nächste Woche, bis dann und euch nochmal, wie gesagt, vielen Dank. Tschüss.
Danke.
Danke.